Elektromobilität ist in der Flotte angekommen. Beim Auto gilt das schon länger, bei den Bussen ebenfalls und jetzt kommen noch die Lkw dazu. Im Fuhrpark werden E-Fahrzeuge aber zumeist völlig anders geladen als im privaten Gebrauch. Und wer es clever anstellt, kann dabei sehr viel Geld sparen. Genau darum geht es heute bei E-Mobility Insights. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Electiv. Ich bin Peter Schwierz und bespreche heute mit den beiden Experten Jan Wenke und Sebastian Karrer von The Mobility House, wie man seinen elektrischen Fuhrpark mit dynamischen Tarifen bis zu 30% günstiger laden kann und trotzdem maximale Verfügbarkeit in der Flotte erzielt. Der technische Kniff dahinter ist ein kleiner Controller mit großer Wirkung. Und was das mit Börsenstrompreisen, Lastmanagement und Netzbetreibersignalen zu tun hat, das erfahren Sie jetzt. Hallo hier bei E-Mobility Insights, lieber Jan und lieber Sebastian, geht's euch gut?
Top, vielen Dank.
Wunderbar.
Das höre ich gerne. Sebastian, zum Start vielleicht mal. Du bist der Head of Sales. Für alle, die euch noch nicht so gut kennen, was macht denn The Mobility House eigentlich und welche Rolle spielt ihr im Bereich des intelligenten Ladens und Energiemanagements von Flotten?
Es gibt bestimmt noch den ein oder anderen, der uns nicht kennt. Ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen uns. Aber fangen wir vielleicht vorne an. Ganz spannend finde ich immer zu erzählen, warum gibt es Mobility House überhaupt? Und gegründet eigentlich aus der Idee, dass das Auto, vor allem das Elektroauto, eben vielleicht mehr ist in Zukunft als nur ein Auto. Vielleicht vergleichbar mit der Evolution oder Revolution des Handys. Also das Smartphone war ja nicht deswegen so viel besser oder anders wie das Handy, weil es irgendwie besser telefonieren konnte, sondern weil es völlig neue Möglichkeiten eröffnet hat. Und beim Elektroauto, glauben wir, ist es genauso. Es ist immer noch super zum Fahren, bisschen leiser, manchmal ein bisschen schneller vielleicht sogar in der Beschleunigung. Aber es bietet ja einen ganz anderen Vorteil auch noch, nämlich dass es ins Energiesystem sich integrieren kann, das Energiesystem unterstützen, nicht nur Benzin verbrennen, wie wir Renner herkennen, sondern eben auch das Netz dienlich unterstützen. Und das war die Idee, warum wir 2009 gegründet wurden. Und die Vision verfolgen wir auch immer noch, aber haben relativ schnell eigentlich festgestellt, dass auf dem Weg dahin doch vielleicht noch ein paar Dinge vorher wichtig sind zu tun. Nämlich die erste Frage, die sich jeder stellt, der vom Verbrenner auf das elektrische Auto umsteigt, ist ja, wie kann ich das denn laden? Wo kann ich es laden? Wo kriege ich eine Ladestation her? Wer schraubt die Ladestation für mich an die Wand? Das waren so die ersten Fragen. Heute geht es ja auch viel darum, wie kann ich intelligent laden, Kosten sparen, vielleicht auch mal schneller laden oder zwischenladen. Genau so war die Reise, die wir da gemacht haben. Und heute sind wir eigentlich als Spezialist, als Händler, als Großhändler, Spezialist für Ladeinfrastruktur am Markt bekannt. Wir haben ja unseren bekannten Shop. Wir sind aber auch als Lösungsanbieter, als CPO und Non-Profit tätig. Das heißt, wenn immer jemand sucht, der sozusagen plant, der das aufbaut, der Ladeinfrastruktur auch betreiben kann, dann kann er sich an uns wenden. Wir sind aber auch Technologieanbieter. Wir haben unseren eigenen Laden- und Energiemanagement entwickelt, den Charge Pilot, kennt vielleicht auch der ein oder andere, wo wir sagen, ja, immer wenn sozusagen das Laden Mission Critical ist, dann unterstützen wir mit dem Charge Pilot dabei, Laden- und Energiemanagement zu machen. Ja, und so sind wir eigentlich in vielerlei auf der ganzen Reise vom Laden, von der Wallbox über die Installation bis zum Betrieb, bis zum intelligenten Laden tätig für Elektriker, für WEGs, für große Flotten, für Logistiker, eigentlich alle, die elektrisch unterwegs sein wollen und eben auch das Elektrofahrzeug auch laden wollen.
Also ein Pionier ja auch der ersten Stunde und während Deutschland ja wieder über hocheffiziente Verbrenner diskutiert, lassen wir dieses Thema mal schön links liegen, sondern bleiben bei der Elektromobilität. Und unsere Leitfrage ist ja heute so ein bisschen, wie man E-Fahrzeuge im Fuhrpark 30% günstiger laden kann. Was steckt eigentlich hinter dieser Zahl? Die habe ich mir ja nicht ausgedacht. Warum ist die realistisch erreichbar?
Vielleicht zum Hintergrund. Erstmal, was ich ganz wichtig finde dabei zu sagen ist, der günstigste Ladevorgang ist der, der nicht stattfindet. Oder den ich vielleicht verkürzt, also weniger lade, da könnte ich natürlich auch sagen, ja, es wird günstiger, wenn ich einfach weniger Strom lade. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht schon darum, mit der gleichen Menge Strom sozusagen auch Geld zu sparen und vor allem mein Mobilitätsbedürfnis unverändert zu decken. Das ist ganz wichtig. Das bringt uns zum Prinzip, das für Mobility House immer gilt und auch hier gilt, erst Mobilitätsbedürfnisse sicherstellen. Das ist beim Laden einfach essentiell. Also wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, Peter, dann hat erstmal die oberste Priorität, dass ich mein Fahrzeug so benutzen kann, wofür ich es habe, wofür ich es benötige. Dann im nächsten Schritt bin ich natürlich daran interessiert, das vielleicht möglichst günstig zu tun. Das ist sozusagen mal die Grundvoraussetzung. Wenn ich das sozusagen sicherstellen kann, dass ich auf jeden Fall geladen werde oder so laden kann, wie ich es möchte, dann gibt es schon einige Opportunitäten sozusagen, die ich nutzen kann, um möglichst günstig zu laden. Wir wissen alle, das Energiesystem, unser Energiemarkt ist zunehmend volatiler. Das heißt, wir haben mehr und mehr Erneuerbare im Netz. Der Wind weht halt eben, ja, dann, wenn er weht, die Sonne scheint, dann, wenn die Sonne scheint. Das ist manchmal vorhersagbar, manchmal nicht, aber es bringt eine Volatilität ins System. Und Volatilität heißt ja immer, auf Märkten heißt auch Chancen und heißt auch Möglichkeiten, was zu verdienen. Das ist beim Aktienmarkt nicht anders. Wenn eine Aktie über Jahre immer gleich bleibt, dann gibt es da auch nicht viel zu verdienen, wenn die sich nicht bewegt nach oben oder unten. Wohingegen, wenn die regelmäßig schwankt, kann ich da auch von profitieren. Und so ist es am Energiemarkt auch. Der ist volatil, die Preise sind volatil und wenn ich das geschickt für mich sozusagen zu nutzen weiß, kann ich da doch einiges an Geld sparen. Und vielleicht so ein paar Zahlen ist ja auch immer ganz interessant, so ein paar Hausnummern. Also der Spread, sagt man, also so die Schwankung von Hoch- und Niedrigpreis am Tag, kann zwischen 3 und 8 Cent sein. Es gibt aber auch Tage, wo das mal 20 Cent für die Kilowattstunde sein kann. Also da ist richtig was zu holen. Wenn man das sozusagen mit den Mobilitätsbedürfnissen von Flotten, da haben wir ja nun einige von ja in unserer Kundschaft, unsere Partner, wo wir auch wissen, wie die unterwegs sind. Und wenn man sich sozusagen anschaut, wie kann denn so eine Flotte von diesen Preisschwankungen profitieren, dann kommt man eben auf diese 30%, die wir da über all unsere Kunden sehen, die wir aber auch schon wirklich ganz ja, praktisch im Alltag täglich sozusagen bei einigen unserer Kunden heben können.
Okay, also ich weiß ja auf jeden schon mal, dass die Sonne nachts nicht scheint, aber so viel Wissen ist hier schon angekommen. Jan, wir wollen dich mal in die Runde holen. Du bist ja seit 8 Jahren einer der Experten fürs Thema Laden bei The Mobility House und an dem ganzen Energiemanagement und Charge Pilot auch nah dran. Aber ich habe auch gehört, du warst, bist, klär uns gerne auch mal auf, Profi-Volleyballer in der ersten Liga gewesen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, findet man irgendeine Analogie zwischen Volleyball und Elektromobilität? Ja, also...
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Naja, mal kommen die Bälle hoch und mal kommen sie tief und scharf. Da sind wir ja zumindest wieder bei der Volatilität, oder?
Genau, richtig. Und dann muss man im richtigen Moment draufhauen. Und so ähnlich ist es ja dann bei den dynamischen Energietarifen auch. Man muss dann im richtigen Moment laden. Insofern gar keine so schlechte Analogie. Du hast gerade gesagt, ich bin seit 8 Jahren dabei. Das ist richtig. Damals war ich natürlich noch alles andere als ein Experte. Was aber lustig ist, schon damals, ich glaube sogar im Bewerbungsgespräch, haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt und ich musste, glaube ich, Busse basierend auf einem Day-Ahead-Spot-Price in die richtige Reihenfolge schieben. Und das ist eigentlich super interessant, weil jetzt 8 Jahre später wird es zur Realität. Und warum ist es jetzt heute so wichtig? Sebastian hat ja gerade schon gesagt, der Energiemarkt wird immer volatiler. Ich glaube, das ist definitiv ein Grund. Teilweise sehen wir ja sogar negative Strompreise, klar, durch vermehrte Einspeisung von erneuerbaren Energien. Zusätzlicher Punkt ist, dass ja seit Anfang letzten Jahres die Energieversorger verpflichtet sind, dynamische Tarife anzubieten. Das hat das ganze Thema natürlich auch nochmal nach vorne gebracht. Aber eigentlich als letzten und wichtigsten Punkt würde ich den Markt und die Kunden selber nennen, weil die haben angefangen mit dem Thema Laden und dann auch verlässlich zu laden. Aber die sind jetzt an dem Punkt, wo sie jetzt dazu übergehen, auch wirklich möglichst kostengünstig zu laden und das Thema dadurch in greifbare Nähe rückt und immer wichtiger wird.
Ich habe das Gefühl, dass das auch gerade in der Logistik so richtig verstanden wird, oder Jan? Ich bin ja viel auf Konferenzen im ganzen Land unterwegs und ich habe so das Gefühl, der ein oder andere hat da richtig Lunte gerochen, weil er verstanden hat, dass er richtig Geld pro Kilometer sparen kann, wenn er netzdienlich oder einfach nur dynamisch seine E-Trucks lädt.
Definitiv. Also gerade im Logistikbereich sehen wir natürlich auch relativ lange Standzeiten und die beschäftigen sich damit. Das ist natürlich auch ein erheblicher Kostenblock in deren Alltag. Insofern 100%.
Sebastian, wie funktioniert denn das dynamische Laden eigentlich so verlässlich, sag ich mal, im Flottenalltag? Was sind da so eure Erfahrungen aus den großen Rollouts? Also ihr seid ja mit dem Thema auch tatsächlich schon länger unterwegs.
Also erstmal kann man, glaube ich, festhalten, es funktioniert gut. Und was hilft uns dabei sozusagen ist, die meisten Flotten werden ja heute immer noch von Menschen gefahren. Und der Mensch ist erstmal ein Gewohnheitstier. Das ist so und das gilt übrigens nicht nur für den Mensch. Auch da ist ja viel von Routinen bestimmt, was erstmal dafür sorgt, dass ich schon mal als Input sozusagen für meine Optimierung recht verlässlich sagen kann, wie wird denn so eine Flotte benutzt. Ich mache ein paar Beispiele, dass man vielleicht greifen kann. Jeder kennt es, wann komme ich morgens ins Büro? Irgendwie in der Regel zwischen 7 und 9. Der eine vielleicht noch ein bisschen früher, der andere ein bisschen später, aber das wird sich immer so an meiner Routine orientieren. Wenn ich mir Paketdienstleister anschaue, die kommen die abends wieder von ihrer Tour, ja, zwischen 17 und 20 Uhr, je nachdem, was ihr Gebiet ist. Die Busse folgen ihren Fahrplänen und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber ich sehe schon, okay, es gibt Routinen, anhand derer ich sozusagen mein Ladeverhalten gegen den Strompreis am Markt legen kann und dann entscheiden kann, wie ich da vielleicht optimal laden kann. Das kann ich in den Fällen eigentlich so, sehen wir das heute, entweder indem ich das an Basis historischer Daten mache, also wenn ich jetzt an so einen Mitarbeiterparkplatz denke, da kann ich ganz gut sozusagen rausfinden, wann kommt denn so eine Masse, wie lang steht die da und wann sollte ich die laden. Oder ich kann natürlich wie bei den Bussen auch bei dem ein oder anderen Logistiker vielleicht auf sogar Fahrpläne zurückgreifen. Und auf der Basis kann ich dann optimieren und sagen, jetzt lade ich halt vielleicht nicht gleich morgens um 8, sondern mittags, wenn viel PV im Netz ist, als ganz simples Beispiel. Und davon kriegt der Nutzer ja eigentlich oder kriegt davon nichts mit, außer dass am Ende des Monats vielleicht die Stromrechnung eben doch in den 30% günstiger ist.
Ihr zählt ja bereits mehr als 2500 Standorte, die mit ChargePilot arbeiten. Das sind auch, glaube ich, über 20.000 Ladepunkten in mehr als 20 Ländern. Was sagt denn das so über die Skalierung und das Vertrauen der Märkte und auch über die Reife des Systems aus? Weil das sind ja schon Zahlen, die aufhorchen lassen.
Absolut, wir gehen sogar inzwischen auf die 25.000 Ladepunkte zu. Also wir waren auch dieses Jahr wieder fleißig. Und ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das schon mal ein großes Indiz dafür ist, dass das System und das, was wir da tun, auch zuverlässig funktioniert. Ich stelle an der Stelle eigentlich immer die Frage, wenn ich irgendwo bei Kunden bin oder einen Vortrag halte, ob sie auch schon mitbekommen haben, dass in Österreich und Irland ja keine Post mehr ausgeliefert wird. Dann kriege ich meistens ungläubige Blicke und der ein oder andere traut sich vielleicht zu sagen, dass doch in Österreich, Österreich und Irland die Post wie in den meisten europäischen Ländern auch weiterhin ausgeliefert wird. Und daraufhin sage ich, weil das stimmt, genauso ist es auch. Die laden aber alle mit Mobility House ihre E-Fahrzeuge. Die Flotten sind schon zum Großteil elektrisch umgestellt und funktioniert jeden Tag sehr zuverlässig. Und ich glaube, das spricht schon für sich, dass das funktioniert. Was aber, glaube ich, schon auch wichtig ist dazu zu sagen, ist gerade das Thema Energie, also optimiertes Laden, wie der Jan das vorher auch beschrieben hat, beginnt mit der Ladestation, wie kann ich das installieren, was brauche ich denn da für Geräte und so weiter. Und dann geht es immer weiter in die Kostenoptimierung. Der ein oder andere beschäftigt sich damit schon länger, aber die große Masse, das beginnt jetzt eigentlich erst. Also wir sehen jetzt, die Netze, die werden immer enger sozusagen. Es wird immer schwieriger, eine Netzanschlusserweiterung zu bekommen. Das Thema LKW treibt es natürlich auch. Da habe ich gleich ganz andere Leistungen, die ich da brauche. Und so wird natürlich das Thema Lade- und Energiemanagement eigentlich jetzt nimmt es erst so richtig Fahrt auf. Das heißt, ich würde sagen, wir haben da schon gute Erfahrungen gesammelt. Wir haben gezeigt, dass wir das können und sind jetzt in einer guten Pole-Position, um sozusagen jetzt erst recht durchzustarten. So würde ich es beschreiben.
Durchstarten höre ich gerne, Jan. Das machen wir vielleicht auch mal im Hinblick auf die Technik. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie denn ChargePilot das eigentlich so macht, ja, diese Optimierung anhand dynamischer Tarife beim Laden im Fuhrpark und warum ihr dabei auch so viel Wert auf die Unabhängigkeit von der Infrastruktur einerseits und dem Energieanbieter andererseits legt.
Vielleicht gehe ich erst auf die Unabhängigkeit ein. Das ist nämlich eher so ein zentraler Gedanke, der in unserer Produktentwicklung immer wichtig ist. Wir sehen einfach, der Markt verändert sich rasend schnell. Ladeinfrastruktur schießt aus dem Boden und ja, wird wieder konsolidiert. Insofern wollen wir einfach unseren Kunden eine maximale Flexibilität an die Hand geben. Also wir wollen nicht, dass die sich in irgendwelche Hardware- oder Softwarewelten einsperren, sondern dass ja ChargePilot im Endeffekt möglichst unabhängig von den äußeren Gegebenheiten bei den Kunden funktioniert. Deswegen setzen wir bei der Anbindung von Ladestationen auf OCPP zum Beispiel, was ja ein relativ gängiges Kommunikationsprotokoll mittlerweile ist. Vorher haben wir kurz über Flottenmanagementsysteme gesprochen, da setzen wir auf VDV. Also möglichst offen, möglichst standardisiert und dementsprechend auch beim Energieversorger wollen wir dem Kunden die Wahl lassen. Und das mit eigentlich jedem Energieversorger, der einen dynamischen Day-Ahead-Tarif anbietet, möglich machen. Technisch kann ich auch kurz darauf eingehen. Es ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Wir kriegen die dynamischen Stromtarife bzw. die Spotmarktpreise über Schnittstellen automatisiert in unser System. Da bekommt man meistens am Nachmittag eines Tages die nächsten 24 Stunden des Folgetages übermittelt, kann also ganz gut in die Zukunft optimieren. Gleichzeitig brauchen wir dann natürlich noch die Energiebedarfe bzw. die Standzeiten der Fahrzeuge. Da hat der Sebastian vorher schon kurz angesprochen, entweder machen wir das basierend auf manuellen Eingaben in unserem Dashboard oder eben über Schnittstellen zu Flottenmanagementsystemen. Und im Fall von Mitarbeiterladen ist es natürlich oft so, dass die Zeiten gar nicht unbedingt allen bekannt sind oder es keinen Flottenmanager gibt, der das zentral verwaltet. Und in dem Fall können wir einfach auf historische Daten zurückgreifen, die wir analysiert haben und dann Annahmen treffen. Und ja, mit diesen Informationen und natürlich örtlichen Gegebenheiten wie Netzanschluss und so weiter und so fort, berechnen wir dann, welches Fahrzeug wann bestmöglich geladen wird. Immer mit Blick auf die Mobilität, die hat natürlich Priorität. Das ist, steht an erster Stelle, das ist klar. Und laden die Autos dann genau zum richtigen Zeitpunkt voll. Das Ganze funktioniert übrigens auch für AC-Stationen. Die Frage kommt oft, weil man da ja noch keinen SOC kriegt, also keinen State of Charge. Der ist ja leider nach wie vor nur im DC-Laden verfügbar. Das Problem haben wir gelöst, indem wir einfach sagen, von AC-Stationen kriegen wir auch übermittelt, wie viel Energie schon in bestimmte Autos geladen wurde und arbeiten dann einfach damit.
So viel zur Theorie, damit zurück in die Praxis, bis zu 30% sparen und gleichzeitig volle Einsatzbereitschaft sicherstellen. Sebastian, wie gelingt dieser Spagat?
Also vielleicht nochmal, wir haben es schon angesprochen, aber nochmal kurz als Wiederholung, das ist ja erstmal natürlich unterschiedlich. Also PKW-Flotte weiß ich nicht so ganz genau, wann der kommt, wann der geht in der Regel. Bei Bussen sieht es ganz anders aus und alles dazwischen. Bus hat ja sehr klare geplanten Umlaufplan für den Tag, da weiß ich, wann der wo sein soll. Das heißt auch für uns, Planung ist gut, aber wir müssen natürlich damit umgehen, wie die Realität aussieht. Das haben wir auch schon nicht nur beim dynamischen tarifoptimierten Laden gelernt, sondern das gilt auch für das klassische Lastmanagement. Das heißt, unser System optimiert natürlich ständig neu, ist jederzeit anpassbar. Ich kann Prioritäten ändern, ich kann sagen, der soll jetzt doch bitte ganz schnell laden oder eine Schnellladestation, die ich vielleicht habe für meine Servicetechniker oder was weiß ich, will ich vielleicht ganz aus der Optimierung rausnehmen. Das stellen wir jederzeit natürlich sicher. Und ich habe vorher auch schon gesagt, es gibt in 80% der Fällen, passt es ja ganz gut, sind die Routinen sozusagen so stark, dass ich da mit planen kann. Trotzdem ist es natürlich spannend, wenn ich mich auch an die letzten 20% hinwagen will und sagen, ich möchte so optimal wie irgendwie möglich laden. Und ich finde, da passiert eigentlich sozusagen die Magie, weil ich könnte ganz einfach denken, dann sage ich, naja, ich will vielleicht gar nichts damit zu tun haben als Nutzer, als Fuhrparkmanager, als Depotmanager. Ich will, dass das System das vollständig automatisch macht, vielleicht basierend auf historischen Daten. Oder das andere Extremum wäre, ich will wirklich jeden Tag zwinge ich meine Fahrenden, meine Nutzer einzugeben, wann sie kommen und wann sie wieder gehen. Beides halte ich nicht für besonders praktikabel. Weder hat jeder Fahrer, jede Fahrerin jeden Tag Lust, uns die Daten en Detail zu übermitteln, noch kann ich vollständig nur auf historischen Daten wählen. Gibt halt doch mal Ausnahmen, kennt jeder, heute ist man vielleicht mal später dran. Und da dazwischen sozusagen den richtigen Punkt zu finden zwischen Usability und dass es sich auch sozusagen noch komfortabel anfühlt, aber eben auch möglichst gut die Optimierung ist, sodass ich möglichst viel damit sparen kann. Das ist eigentlich das Spannende. Das ist das, was uns auch gerade sehr viel beschäftigt, wo wir uns sozusagen jetzt gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden rantasten wollen. Aber wir haben natürlich eine gute Datenbasis. Du hast vorher die Zahlen schon angesprochen. Es sind, glaube ich, 50.000 Fahrzeuge circa, die bei uns mit unserem System so geladen werden. Das heißt, wir können da wirklich auf viel zurückgreifen, uns das anschauen, haben gute Kundenbeziehungen, um gemeinsam da zu lernen. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch ganz arg, da jetzt sozusagen schnell zu lernen, schnell besser zu werden und das jeden Tag noch ein bisschen komfortabler zu machen, um die letzten 20% auch noch auszureizen. Dann können wir vielleicht nächstes Mal sagen, wir sparen schon 40%.
Den richtigen Punkt zum Laden finden oder halt dann doch wieder wie beim Volleyball zum Draufhauen. Jan, Sebastian, damit ist hier schon mal die Saat gelegt. Ich glaube, wir haben alle ganz gut verstanden, wie das mit dem Geldsparen beim dynamischen Laden in der Flotte funktioniert. Bevor wir gleich tiefer in konkrete Fallbeispiele einsteigen, holen wir jetzt einmal ganz dynamisch ein Glas Wasser in einer kurzen Werbepause.
Sie wollen keine News zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electriv Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in die Postfächer der Branche. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electriv Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electriv Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electriv.net/newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electriv. Meine heutigen Gesprächspartner sind Jan Wenke und Sebastian Karrer von The Mobility House und wir reden darüber, wie man durch intelligentes Laden im Fuhrpark richtig Geld sparen kann. Und den zweiten Teil des Podcasts möchte ich jetzt mal ein bisschen der Praxis nochmal widmen und am Schluss wollen wir natürlich auch noch ein bisschen in die Glaskugel des Ladens schauen. Ja, Jan, Sebastian, lass uns doch mal wirklich nochmal diese Praxisbeispiele nehmen. Ich denke da wirklich nochmal an diese Logistikflotten. Ja, die kommen abends ins Depot, müssen morgens früh um 5 Uhr voll und einsatzbereit sein. Wo entsteht da vielleicht die Einsparung oder halt schon im Busbetrieb? Ihr habt das schon angesprochen letzten Endes mit den Routen oder eben am Arbeitsplatz. Also ist es nur eine Frage von, ich sag mal, Wetterdaten, wann scheint die Sonne und wann ist der Preis am günstigsten? Gebt mir da nochmal ein Gefühl dafür, wo genau die Einsparung herkommt.
Vielleicht erst nochmal generell, wir haben es vor der Pause auch schon einmal erwähnt, diese 30%, die wir überhaupt kommunizieren, die haben wir uns natürlich nicht aus den Fingern gezogen, sondern wir haben die Daten über unsere 2500 Standorte ausgewertet und sehen eben da, dass wirklich 30% möglich sind. Sehr beeindruckend, wie ich finde. Also als ich die Zahl gehört habe, dachte ich mir, okay, wir müssen damit jetzt auf jeden Fall richtig durchstarten. Und auch das ist ja schon eine Zahl aus der realen Welt. Wir können gerne in ein paar Beispiele gehen. Als erstes vielleicht ein Logistikunternehmen, in dem Fall ein Paketdienstleister, der bei uns großer Kunde ist. Da ist es natürlich so, dass die Autos tagsüber eher ihre Ware ausliefern und dann am frühen Abend irgendwann ins Depot kommen. Und gerade da geht es eben darum, diese teuren Abendstunden zu vermeiden, die ja entstehen, weil wir da generell einen hohen Verbrauch sehen. Die Leute kommen nach Hause, Wärmepumpen gehen an und so weiter und so fort. Also da dieser klassische Peak in den Abendstunden, den sollte man natürlich, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Und genau das machen wir, um dann eher in Richtung Nacht zu laden, die ja normalerweise relativ billig ist, zum Beispiel durch Windstrom, der nachts dann eingespeist wird. Und gerade im Logistikfall haben wir dann genügend Zeit und Flexibilität, um die Autos in Ruhe bis zum Morgengrauen, wenn sie dann irgendwann raus müssen, wieder vollzuladen. Und in dem Standort, den ich jetzt hier gerade referenziere, da sind zum Beispiel 30 Fahrzeuge, die so geladen werden und wo wir dann auf bis zu 35% Einsparung kommen. Zweites Beispiel hätte ich aus dem Firmenflottenbereich, also Mitarbeiterladen, um es ganz klar zu machen, Laden am Arbeitsplatz. Da kommen die Autos morgens normalerweise an zum Arbeitsbeginn. Die Standzeit ist im Vergleich zu der Logistik, würde ich sagen, eher klein, weil wie lang stehen die da? Zwischen 6 und 8 Stunden, wahrscheinlich im Schnitt zu 7 Stunden. Aber auch da können wir die teuren Morgenstunden meiden und dann eben hoffen, das ist ja meist vorhergesagt, dass eben irgendwann, wenn die PV-Einspeisung losgeht, gegen mittags die Preise deutlich reduziert sind und so die Ladung dahin schieben. Und in einem konkreten Fall, den ich jetzt hier dabei habe, da haben wir einen Standort von einem unserer Kunden mit 130 Fahrzeugen. Wie gesagt, Standzeit um die 7 bis 8 Stunden im Durchschnitt. Und auch da können wir Ersparnisse von 15 bis 20% erzielen. Also trotz geringerer Standzeiten doch ordentlich was drin. Busflotten haben wir gerade vorher schon angesprochen. Ich denke, das bekannteste Referenzprojekt, was wir da haben, ist mit unserem Kunden Connection in Niederlanden. Da haben wir an einem Standort über 100 Busse, die da geladen werden. Und auch da, ja, die Busse, die fahren natürlich zu ihren Stoßzeiten relativ viel durch die Gegend, aber auch gerade wieder nachts und über nachts bis morgens, wenn der Verkehrsbetrieb wirklich losgeht, haben wir viel Flexibilität und auch da Ersparnisse um die 30%.
Also wirklich drei spannende Beispiele, die dann doch alle eine sehr ähnliche Einsparung am Ende des Tages bringen. Vielleicht nochmal 3-4 Worte zu den technischen Voraussetzungen. Also was brauche ich denn, um meine Flotte wirklich mit dynamischen Tarifen laden zu können? Gibt es da noch irgendwelche Bedenken, die man ausräumen kann?
Die technischen Voraussetzungen, die sind eigentlich relativ überschaubar. Also man braucht natürlich eine Ladeinfrastruktur, ein intelligentes Lade- und Energiemanagement, wie zum Beispiel ChargePilot, was dynamische Tarife optimieren kann, und eine geeignete Messeinrichtung und natürlich, ja klar, den dynamischen Energietarif, aber mehr ist erstmal nicht. Was natürlich super cool dran ist, ist, dass wir jetzt bestehende Kunden, die wir schon haben, analysieren kann und auf die zugehen kann und sagen, hey, ihr seid soweit, ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht, ihr habt Ladeinfrastruktur, ihr habt ChargePilot, ihr müsst nur noch einen dynamischen Energietarif, Energieversorger beziehen und schon kann es losgehen.
Das heißt, es ist jetzt auch für viele Kunden so der nächste Schritt. Ich sag mal, die haben irgendwann mal mit Elektromobilität angefangen, die können laden, die skalieren jetzt vielleicht aber auch ihre Flotte, haben mehr Fahrzeuge und steigen jetzt in dieses Thema auch ein?
Definitiv. Was aus meiner Sicht das Thema jetzt auch noch relevanter macht, dass die schon die ersten Erfahrungen mit Elektromobilität hatten, die ersten Problemchen vielleicht beseitigt haben, dass die jetzt soweit sind und diesen nächsten Schritt gehen können und wollen. Klar, momentan sind es, glaube ich, schon noch eher die Early Adapter oder innovativen Leute. Und gerade die wollen wir natürlich mit diesen Datenanalysen anstoßen, um da mit uns auf die Reise zu gehen.
Dann kann ich davon ausgehen, dass Sebastian jetzt mit seinem Sales-Team quasi diese 30% überall laut rausposaunt. Wie verändert das so ein Gespräch auch am Ende des Tages mit dem Fuhrparkleiter?
Erstmal fand ich ganz interessant, dass viele unserer Kunden sich mit dem Thema tatsächlich schon auseinandergesetzt haben. Nicht in der, also noch in der Theorie, aber das Thema dynamische Tarife, man ist ja auch inzwischen verpflichtend, dass einer angeboten werden muss von den Versorgern, das treibt die schon um. Und ich meine, der Fuhrpark kommt ja üblicherweise, ist es als Kostcenter betrachtet sozusagen. Das heißt, da geht es immer darum, Kosten zu optimieren. Das ist natürlich erstmal für die ganz spannend und ist sozusagen das, was die jeden Tag tun und jetzt eben auch dann im Strombezug. Das Schöne ist natürlich, dass wir sozusagen durch das, dass wir das jetzt bei unseren Bestandskunden, denen auch ganz konkret, wie der Jans eben schon angesprochen hat, nicht nur irgendwie in der Theorie irgendwie erzählen können, wann gibt es den günstigen Strom vielleicht, sondern ganz greifbar an ihrer Flotte, anhand ihrer Daten, wie sie die letzten Jahre, Wochen, Tage geladen haben, zeigen können. Und das verändert natürlich das Gespräch, weil wer sagt schon nein, wenn er sozusagen, wenn mein Mobilitätsbedarf gedeckt bleibt, das ist ja, das haben wir vorher schon angesprochen, was wir immer sicherstellen, dann gibt es keinen Grund, weniger für den Strom zu zahlen. Da sagt erstmal jeder ja. Und wie sieht es dann auch in meinem Alltag aus? Funktioniert das oder erkaufe ich mir die 30% sozusagen durch einen nicht handelbaren Aufwand? Muss ich da die ganze Zeit irgendwas melden, was eintragen von Hand, was machen? Aber genau das tun wir nicht. Somit sind wir echt positiv überrascht, auf was für ein gutes Echo das stößt und wie weit auch schon viele eben sind und das und da großes Interesse dran haben.
Und gibt es eigentlich so Zeitfenster oder ich sag mal so saisonale Besonderheiten, wo du sagst, da kann man sich eigentlich immer drauf verlassen? Also dieses Beispiel, mittags scheint die Sonne am stärksten, da kann ich immer günstig laden oder gibt es dann doch wieder vielleicht auch nochmal andere Fälle oder Sachen, die man bedenken sollte?
Aber klar, es gibt diese Mechanismen, ganz vereinfacht kann man vielleicht sagen, immer wenn die Nachfrage gering ist und oder sozusagen viel Erneuerbare im Netz sind, dann ist Strom günstig. Und es hat ja auch einen ganz schönen Nebeneffekt, weil das heißt, wenn ich günstig lade, lade ich in der Regel auch möglichst grün. Und das gibt es ja nicht so oft im Leben, dass man sozusagen was Gutes tut und das sogar noch das Günstigste ist.
Die Erkenntnis hat sich im Wirtschaftsministerium ja auch noch nicht so ganz rumgesprochen. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht, aber wo wir da sind, es gibt ja so ein paar Veränderungen auch in Richtung bidirektionales Laden. Also diese dynamische Tarifoptimierung ist ja vielleicht auch nur so ein erster Schritt in Richtung so einer Vehicle-to-Grid oder Vehicle-to-X-Integration. Wie trägt das denn dazu bei, dass Flotten vielleicht in Zukunft ja so ein Baustein eines resilienten Energiesystems werden?
Also du sagst es schon ganz richtig, das ist auf jeden Fall der erste oder vielleicht ein wichtiger Schritt, um die Flotten im Energiesystem einzubinden. Und ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher, weil wenn Kunden einmal verstanden haben, dass sie ihre Flotte systemdienlich oder netzdienlich verwenden können und dementsprechend zum Beispiel laden, wenn der Strom günstig und grün ist und dann aber auch sehen, dass es funktioniert, dann ist es aus meiner Sicht die Grundlage für alles Weitere. Also, dass die Kunden da Vertrauen schöpfen, dass ihre Fahrzeuge eben auch für andere Use Cases eingesetzt werden können. Und was mir bei der Diskussion immer noch super wichtig ist, es reden ja alle von V2G und das ist auch richtig, also von diesem bidirektionalen Laden. Das ist aber aus meiner Sicht ein eher langfristiges Ziel. Das sehen wir ja momentan im kommerziellen Kontext noch nicht wirklich. Aber auch mit unidirektionaler Steuerung, also gerade diese dynamische Tarifoptimierung oder zukünftig vielleicht auch dynamische Netzentgelte, auf die man achten kann, da kann man schon echt viel Wert heben und dementsprechend lasst uns durchstarten.
Wo Jan das gerade anspricht, Sebastian, dynamische Netzentgelte sind ein Thema, die Kopplung mit der Photovoltaik, wir können aber auch Batteriespeicher natürlich am Standort der Flotte einbinden, das sehen wir ja gerade auch bei der Logistik, wo man ja doch nochmal ganz andere Strommengen braucht und vielleicht dann Netzanschlüsse im Gewerbegebiet eben doch begrenzt ist. Vielleicht zum Blick nach vorne, was sind denn die nächsten großen Themen auch aus der Sicht von The Mobility House in diesem Feld, Laden von Flotten und Fuhrparks?
Also einige hast du schon angesprochen, PV, Batteriespeicher sehen wir auch, das Interesse daran und auch die wirkliche Umsetzung, die Projekte kommen jetzt auf die Straße, natürlich sehr getrieben von den E-Lkw, aber auch von den Skalierung in den PKW-Flotten. Spannend wird es, wenn du dann das alles zusammenbringst, also du hast PV, du hast einen Speicher, du hast deine Fahrzeuge und vielleicht sogar noch einen dynamischen Tarif und dann vielleicht noch Gebäudemanagementsysteme, Energiemanagementsysteme, die vielleicht die Produktion oder Lüftungsanlagen, Klimaanlagen, sowas noch optimieren, dann wird's wirklich spannend. Das ist auch das, was uns natürlich interessiert und wo wir auch fleißig dran sind, uns weiterzuentwickeln und dazu rein zu investieren. Dynamische Netzentgelte ist was wir auch schon ganz gut kennen. Wir sind ja auch in den USA tätig. In den USA gibt es so diese Time of Use auch schon. Da ist also auch netzentgeltseitig sozusagen eine Dynamisierung schon da, wobei das relativ große Fenster eher sind, aber ist uns nicht unbekannt. Und ganz interessant finde ich auch das Thema Vehicle to Grid, also wirklich ausspeisen, auch im Flottenkontext, ist wirklich ein Thema, womit sich Leute beschäftigen. Das ist also ein Konzept, das bekannter wird, auch in den Flotten. Nichts, wo jetzt heute im großen kommerziellen Stil eine Relevanz hätte, aber also ich sag mal, der Markt fängt an, auch die Batterie im Fahrzeug als ein Asset zu begreifen. Und das ist ja, das bringt uns jetzt ganz zurück zu unserer Anfangsfrage, sozusagen der Wechsel vom Verbrenner zum Elektroauto ist eben deswegen so spannend, weil das Elektroauto eben ganz neue Potenziale mit sich bringt, nämlich neben dem Fahren auch das Energiesystem sozusagen zu unterstützen und den Weg hin zu erneuerbaren Energien als Speicherlösung oder als Flexibilität zu unterstützen. Und das ist ja genau der spannende Technologiesprung und das ist der Grund, warum es Mobility House gibt. Und es ist schön zu sehen, dass das jetzt sozusagen langsam, aber sicher seinen Weg in die Köpfe findet. Und genau, vielleicht erlaubst du mir noch einen Satz, Peter, der dieses ganze Thema Zuverlässigkeit und kostenoptimiertes Laden, das ist eigentlich das, was gerade sozusagen, wo jetzt wirklich die Musik spielt oder das Thema der Stunde, das hörst du auch wahrscheinlich, du bist auch viel auf den Konferenzen unterwegs, das sind die Themen, die jetzt die Leute umtreiben.
Das heißt aber schon so ein bisschen, dass der Fuhrparkmanager unweigerlich zum Energiemanager der Zukunft ist, oder wobei, ihr nehmt ihm ja alles ab, insofern ist das ja gar nicht so schlimm.
Aber es stimmt schon, was du sagst, zumindest wachsen sie näher zusammen, wie sie es historisch sind, die Disziplinen im Kontext von Unternehmen.
Wunderbar, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser dynamischen Folge, ja, ihr habt alle Bälle verwertet, würde ich mal sagen, in eurem Spielfeld, ja, um nochmal zum Volleyball zurückzukommen. Jan, spielst du eigentlich noch?
Mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv, nur noch Beachvolleyball, aber eher als Hobby.
Alles klar, also möglichst auch dann, wenn die Sonne hoch am Himmel steht.
Genau so ist es. Wenn die Autos zuverlässig laden, kann ich mich dann auch mal auf den Beachvolleyball-Court trauen.
Dann war's das mit der letzten Ausgabe von E-Mobility Insights vor Weihnachten. Ich wünsche euch schon mal ein frohes Fest und vielleicht gibt's ja auch irgendwie 30% weniger oder mehr oder günstigere Geschenke, keine Ahnung.
Mehr hoffentlich.
Macht's gut, vielen Dank.
Vielen Dank dir. Ciao.
Ciao, Peter, danke.
30% günstiger laden, das würde sicher auch jeder private Elektroautofahrer gern. Daran müssen wir vielleicht im Ökosystem der Elektromobilität im kommenden Jahr arbeiten. Für 2025 soll es das erstmal gewesen sein. Es war ein unheimlich spannendes Jahr für die Branche und für alle Freunde der Technik. Und es war mit allen Debatten um das Verbrenner aus, die Förderung und Technologieoffenheit so politisch aufgeladen wie lange nicht mehr. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen fröhliche und erholsame Weihnachten zu wünschen und Ihnen zu verraten, dass E-Mobility Insights 2026 von einem 3 auf einen 2-Wochen-Takt hochschaltet. Wir haben viel zu berichten. Die Hintergründe der Elektromobilität bringen wir Ihnen also künftig noch häufiger aufs Ohr und ich hoffe, Sie freuen sich drauf. Bis dahin, tschüss und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr Peter Schwertz von Electrif.